Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Und weiter geht es im Römerbrief des Paulus. Die Einleitung war das Thema der vergangenen Sendungen. Nun wendet sich der Apostel dem Kernthema seines Briefes zu, der Rechtfertigung des Menschen. Dieses Thema fächert Paulus im Römerbrief in mehrere einzelne Abschnitte auf. In einem ersten Teilabschnitt, der den Rest des ersten Kapitels füllt, geht es um eine Offenbarung besonderer Art. Paulus spricht davon, dass Gott die Sünde des Menschen offenbart. Nach der Einleitung widmet sich Paulus in seinem Brief an die Christen in Rom nun einem Thema, das er in zwei verschiedenen Richtungen näher erläutert. Grob gesagt geht es im Rest des ersten Kapitels um das Thema, was Gott offenbart. Nicht eine ferne Zukunft behandelt der Apostel in diesem Abschnitt des Römerbriefes. Vielmehr widmet er sich der Gegenwart, dem Ist-Zustand dieser Welt. Wie sieht unser Leben auf der Erde in den Augen Gottes aus? Und speziell, wie ist die natürliche Wesensart des Menschen beschaffen? Das ist das Erste. Gott offenbart die natürliche Wesensart des Menschen. Welcher Art ist diese Offenbarung? Dazu sagt Paulus das Entscheidende im Römerbrief Kapitel 1, Vers 18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Gottes Zorn wird offenbart. Wer wissen will, was Erlösung wirklich ist, muss wissen, wie schlimm Sünde ist. Dr. James Stifler sagt, die Sünde ist das Maß für die Erlösung. Der Zorn Gottes, damit ist gemeint, was Gott fühlt. Es ist sein heiliger Eifer. Und dieses Zornigsein steht in Opposition zu unserem Gerechtigkeitsempfinden. Zorn ist ein Gegensatz zur Gleichbehandlung, zur Objektivität. Er steht in einer Wechselbeziehung zu unserem Verständnis der Gerechtigkeit. Wird offenbart, sagt Paulus hier. Das ist als eine Antwort Gottes an diejenigen zu verstehen, die behaupten, das Alte Testament zeige einen Gott des Zornes, während das Neue Testament einen Gott der Liebe darstelle. Es gibt eine durchgehende Offenbarung des Zornes Gottes im Alten und Neuen Testament. Der Zorn wird sichtbar bis in unsere gegenwärtige Gesellschaft. Das Wort Zorn meint Gottes beständigen und beharrlichen Widerwillen gegen alles Böse. Gott ändert sich nicht. Er ist wohl barmherzig, aber nicht aus Nachgiebigkeit gegenüber dem Sünder, sondern darum, weil Christus gestorben ist. Das Evangelium hat Gottes Meinung über die Sünde nicht geändert, aber das Evangelium hat es Gott möglich gemacht, den Sünder anzunehmen. Und an dieser Stelle kommt das Zweite in den Blick, was Gott offenbart, was er ans Licht bringt, seine Gerechtigkeit. Der Sünder muss entweder die Gerechtigkeit oder den Zorn Gottes erfahren. Beide werden vom Himmel offenbart. Und man kann das überall sehen. Wer wissen will, wie schlecht Sünde ist, sehe sich heute zum Beispiel die Fälle von sexuell übertragbaren Erkrankungen an. Keiner kommt mit der Sünde davon. Ich will dazu kein Beispiel aus meiner Erfahrung geben, aber ich bin lange genug Pastor gewesen, um immer wieder das Gericht Gottes über die Sünde zu erleben. Gottes Zorn wird vom Himmel offenbart, und es wird noch ein letztes Gericht Gottes geben. Über alles gottlose Wesen. Gottloses Wesen ist, was sich gegen Gott stellt. Es ist eine Bezeichnung für das, was Gottes Art ablehnt. Und dann die Religionslosigkeit heute. Es gibt Unmengen von Leuten, die sogar die Existenz Gottes leugnen. Das ist ein seelischer Standpunkt, eine Einstellung der Seele. Das ist Sünde. Ungerechtigkeit ist eine Haltung, die sich gegen Menschen richtet. Gottloses Wesen richtet sich gegen Gott, Ungerechtigkeit aber gegen Menschen. Was bedeutet das gottlose Wesen konkret? Es bedeutet, nicht anzuerkennen, dass Gott herrscht. Es ist Leugnung der Herrschaft Gottes. Es ist eine seelische Verhaltensweise, eine Tat der Seele. Mit einem Beispiel erläutert heißt das, Da gibt es einen Mann, der sich betrinkt, auf die Landstraße fährt, die Verkehrsregeln bricht und jemand tötet. Der verhält sich ungerecht. Er sündigt gegen den Menschen. Ein anderes Beispiel ist ein Mann, der in Geschäftsdingen unehrlich ist. Gott hasst die menschliche Ungerechtigkeit. Er wird sie richten. Die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, das heißt, die Wahrheit zu verheimlichen in Ungerechtigkeit oder sie zu unterdrücken. Der Zorn Gottes macht sich bemerkbar gegenüber Leuten, die das tun. Weiter mit Vers 19. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Es gibt demzufolge eine ursprüngliche Offenbarung Gottes. Und deren Auswirkung beschreibt Paulus in Vers 20. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Dieses Universum, in dem Sie und ich leben, erklärt uns mindestens zweierlei über Gott: seine Person und seine Kraft. Die, so Paulus, sind deutlich sichtbar geworden seit Erschaffung der Welt. Wie kann man aber unsichtbare Dinge überhaupt sehen? Paulus macht diese widersprüchliche Aussage mit Absicht. Er gebraucht dieses Paradox, um seinen Lesern einzuprägen, dass die Rede vom schwachen Licht der Natur eine erfundene Lüge der Menschen ist. Die Schöpfung dient als ein helles Licht der Offenbarung Gottes. Sie ist die allererste Offenbarung. Der Psalmist sagt: Wenn ich sehe die Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, Psalm 8, Vers 4, und auch: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk, Psalm 19, Vers 2. Wenn Paulus von seiner ewigen Kraft und Gottheit spricht, meint er Gottes ewige Kraft und Göttlichkeit, Kraft und Person. Die Schöpfung offenbart die unveränderliche Kraft und Existenz Gottes. Paulus hat das schon einmal so ausgedrückt in einer Rede im kleinasiatischen Lystra, wie die Apostelgeschichte berichtet. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt, heißt es in Apostelgeschichte 14, Vers 17. Und weil wir zwar nicht Söhne Gottes, aber Abkömmlinge Gottes sind, sagt Paulus dann auch in einer anderen Rede: Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Apostelgeschichte 17, Vers 29. Der schottische Theologe Dr. James Denny schrieb: Es gibt etwas im Menschen, das die Bedeutung alles dessen, was außerhalb von ihm ist, so erfasst, dass es zu einem instinktiven Wissen von Gott führt. Ich denke, die armseligste Einstellung eines Menschen ist der Atheismus. Er ist unlogisch und sinnlos. Wenn es in den Psalmen heißt, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott, so steht es im Psalm 14, Vers 1, da wird ein Wort für die Toren gebraucht, das Wahnsinnige bedeutet. Ein Mensch ist wahnsinnig, wenn er die Existenz Gottes leugnet. Paulus betont, dass sie, die Menschen, keine Entschuldigung haben. Die Schöpfung zeigt Gott so klar, dass der Mensch ohne Entschuldigung ist. Dieser Abschnitt geht auf die historische Grundlage der menschlichen Sünde ein. Sie entstand nicht durch Unwissenheit. Sie war bewusste Auflehnung gegen Gott in Gegenwart klaren Lichtes. Zweitens, die Antwort des Menschen bleibt unter den Möglichkeiten seines natürlichen Wesens. Beim sorgfältigen Prüfen der nächsten Verse können Sie sehen, dass die Menschheit in 7 Schritten vom Garten Eden aus abwärts ging. Vers 21 bis 23 lauten: Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Dafür, dass der Mensch sich aufwärts entwickelt, gibt es kein einziges Beispiel. So etwas gibt es nicht. Diese Verse widersprechen der Evolutionshypothese. Der Mensch verbessert sich nicht körperlich, moralisch, intellektuell oder geistlich. Es zieht ihn nach unten. Allerdings widerspricht das all dem, was man in religiösen Spruchsammlungen so findet. Da, wo die Menschen in einem äußerst primitiven Zustand beginnen, als Höhlenbewohner mit äußerst geringen intellektuellen Fähigkeiten. Und wo sich die Menschen dann intellektuell aufwärts entwickeln und anfangen, sich zu Gott hin zu bewegen. Das ist ein absoluter Irrtum. Der Mensch bewegt sich weg von Gott. Und gerade jetzt ist die Welt wahrscheinlich weiter von Gott entfernt als je zuvor, als zu irgendeiner anderen Zeit der Menschheitsgeschichte. Der springende Punkt ist, dass jeder urtümlich lebende Stamm eine Überlieferung hat, nach der die Vorfahren einst in ihren Anfängen Gott kannten. Dr. Marvin Vincent sagt in seinem Werk Word Studies in the New Testament, »Ich denke, aus den Tatsachen kann man beweisen, dass jedes beliebige Volk in jeder Periode seines Daseins weit mehr gewusst als getan hat.« Es hat durchaus genug gewusst, um befähigt zu sein, bequem voranzukommen, zu gedeihen und sich zu entwickeln, wenn es getan hätte, was keiner tut. All das, was es wusste, was es tun sollte und tun konnte. Kein Volk lebte jemals auf der Höhe seiner Erleuchtung. Obwohl sie eine Erkenntnis Gottes hatten, bewegten sie sich weg von Gott. Und das hatte nach Paulus folgende Konsequenz. Sie haben ihn nicht als Gott gepriesen. Sie gaben ihm nicht seinen rechtmäßigen Platz und die Menschheit wurde selbst genügsam. In unserer Zeit hat der Mensch verkündet, dass Gott tot sei. Am Anfang hat die menschliche Familie nicht in Erwägung gezogen, dass Gott tot sein muss. Sie hat ihm einfach den Rücken gekehrt und den Menschen selbst zum Gott erklärt. Weiter sagt Paulus über die Menschheit, dass sie genauso wenig ihm gedankt hat. Undankbarkeit ist eine der schlimmsten Sünden, die es gibt. Vielleicht erinnern Sie sich, der Herr Jesus Christus heilte 10 Aussätzige, aber nur einer von ihnen kehrte zurück, um ihm zu danken. Nur 10% waren dankbar, und ich glaube, es sind heute noch weniger. Die Menschen sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Sie haben sich sogar eine Theorie der Evolution ausgeheckt. Ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Sie bevorzugten die Dunkelheit des Heidentums. Man kann den lebendigen Beweis dafür sehen, wenn man sich die heutigen Menschen anschaut. Wenn man in Ägypten die Straßen von Kairo oder in der Türkei die Straßen von Istanbul entlang geht. Es genügt sogar, in den Straßen von Los Angeles herumzulaufen, um zu erkennen, dass das unverständige menschliche Herz verfinstert ist. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Die Weisheit des Menschen ist Torheit bei Gott. Der Mensch sucht nach Wahrheit durch logische Überlegung, aber er gelangt zu einer Philosophie, die in Gottes Augen töricht ist. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Haben Sie bemerkt, dass sich die unerlöste Welt Karikaturen von Gott gemacht hat? Schauen Sie sich nur die Bilder und Götzen der Heiden an. Das wurde mir bekannt, als ich die Ruinen der antiken Stadt Ephesus besuchte. Diese Stadt hat im römischen Imperium wahrscheinlich die höchste Kulturstufe einer Zivilisation erklommen, die je eine Stadt erreicht hat. Doch im Herzen dieser Stadt befand sich eine der schrecklichsten Darstellungen, die man sich vorstellen kann. In einem Schrein im Artemis-Tempel, der zu den 7 Weltwundern der Antike zählte. Artemis wurde auch Diana genannt und entsprach so gar nicht dem lieblichen Bild griechischer Statuen. Sie sah aus wie die orientalische Kybele, die Muttergottheit mit den vielen Brüsten. Sie trägt in einer Hand einen Dreizack und in der anderen eine Keule. Sie war gemein. Das ist eine Vorstellung, die höchst gebildete, zivilisierte Menschen von Gott hatten. Sie war eine weibliche Gebieterin, und rund um ihren Tempel war grobe Unmoral und Betrug schlimmster Art an der Tagesordnung. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit dem Bild eines vergänglichen Menschen vertauscht. Tatsächlich ist Götzendienst eine Karikatur Gottes, eine Verleumdung, eine Schändung Gottes. Ich persönlich sehe nicht gerne Bilder von Jesus, wie auch Paulus sagte, dass wir ihn nicht mehr nach dem Fleisch kennen. Vergleiche 2. Korinther 5, Vers 16. Er ist der verherrlichte Christus. Er ist nicht das Bild, das man an die Wand hängen kann. Wenn er in ihr Zimmer käme, dann würden sie vor ihm aufs Angesicht fallen. Er ist der verherrlichte Christus, heute. Wir sollen Gott nicht beschmutzen, indem wir ein Bild von ihm machen. Die Griechen machten ihre Götter den Menschen gleich. Die Assyrer, die Ägypter und die Babylonier machten ihre Götter den Tieren, Vögeln und Kriechtieren gleich. Ich ging einmal durch das Museum von Kairo und betrachtete einige Götter, die sie gemacht hatten. Es sind keine schmeichelhaften Darstellungen, das kann ich Ihnen versichern. Der Mensch hat jedoch nicht als Götzendiener angefangen. Götzendienst wurde erst später eingeführt. Der erste Bericht vom Götzendienst im Wort Gottes steht im ersten Buch Mose, wo berichtet wird, dass Rahel die Götzen ihres Vaters gestohlen hat. 1. Mose 31. Der Mensch entwickelte sich nach unten, nicht nach oben. In Sachen seiner Religion hat sich der Mensch von Gott entfernt. Sir William Ramsay, der früher ein militanter Ungläubiger war, schrieb in The Cities of Paul: Für meinen Teil habe ich zu bekennen, nichts von dem, was ich erfahren oder gelesen habe, bestätigt das, was die moderne Religionsgeschichte annimmt. Aber sehr vieles bestätigt, was Paulus sagt. Nach allem, was es an Belegen gibt, ist die Religionsgeschichte, abgesehen von seltenen Ausnahmen, eine Geschichte der Degeneration. Es ist eine Tatsache menschlicher Geschichte, dass der Mensch auf sich gestellt degeneriert und dass er nur da Fortschritte macht, wo in ihm Sympathie und Hingabe Gott gegenüber zu finden ist und dadurch das soziale System rein, anmutig und gesund bleibt. Aus demselben Grund funktionieren heute das Gesundheitssystem, die Armenfürsorge und andere Sozialprogramme nicht, wegen der groben Unehrlichkeit und der Abwendung von Gott. Man sagt, wir wollen Aktionen starten und nicht Religion ins Spiel bringen. Das ist das Problem. Die einzige Aktion, die der Mensch tun muss, ist, zu dem lebendigen und wahren Gott zurückzukehren. Drittens, der unnatürliche Rückschritt des Menschen. Jetzt kann man erkennen, was bei der menschlichen Revolution gegen Gott herauskommt. Im Rest dieses ersten Römerbriefkapitels heißt es dreimal, dass Gott sie dahingegeben hat. Vers 24. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, so dass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Die Degeneration des Menschen, anders ausgedrückt seine Verwilderung oder Verschlechterung, lässt sich an seiner sexuellen Perversion messen. Während viele Kirchen in unserer Zeit anormale Sexualität nicht verurteilen, sagt Gott, dass er die Menschen, die sie praktizieren, dahingegeben hat. Götzenverehrung und grobe Unmoral sind bittere Früchte, die auf die Ablehnung der Offenbarung Gottes folgen. Gott hat sie dahingegeben, bedeutet wörtlich, Gott hat sie ausgeliefert. Das ist eine aktive, nicht eine passive Haltung. Es meint, dass jemand in die Verfügung eines anderen übertragen wird. Die Begründung dafür beschreibt Paulus in Vers 25. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Sie verkehrten Gottes Wahrheit in Lüge. Der Gedanke ist der, dass sich die Menschen von Gott zu Satan gewandt haben, dem Urheber der Lüge und Vater der Götzenverehrung. Das ist Götzendienst, der zum untersten Tiefpunkt sittlichen Niedergangs führt. Und was das zur Folge hat, beschreiben die Verse 26 und 27. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Das sind Leidenschaften, die Unehre machen, Schande und Verderbtheit, ganz gleich, wie die öffentliche Meinung dazu heute aussieht. Das Abartige kam hinein ins griechische Leben und zog Griechenland hinunter in den Staub. Machen Sie sich mal dorthin auf, wo die Reste des früheren Griechenlands zu sehen sind, und schauen sich Griechenland heute an. Der Ruhm ist vergangen. Weshalb? Der Grund dafür war meiner Meinung nach ihre Sünden. Viertens. Gott ahndet die Sünden auf übernatürliche Weise. Paulus fährt fort in Vers 28. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat Gott sie dahingegeben in verkehrten Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist. Wenn mir jemand sagt, er kann Kind Gottes sein bei gleichzeitigem perversen Leben, mitten im dicken Morast der gegenwärtigen Tabulosigkeit, wer das behauptet, der betrügt nur sich selbst. Wenn er zu Christus kommt, kann er Befreiung erfahren. Die Verse 29 bis 31 zählen eine erschreckende Sündenbrut auf, die aus der Rebellion des Menschen gegen Gott erwächst. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Dies sind die heutigen Sünden der Menschheitsfamilie. Ich habe meinen Studenten im Unterricht empfohlen, sich irgendeine Großstadtzeitung zu kaufen, sich damit hinzusetzen und Überschriften zu finden für jede Sünde, die dort erwähnt ist. Das sind die Bedingungen heute, nicht nur in Kairo, Kalkutta und Beijing, sondern auch bei uns hier. Wie lange noch mag Gott das ertragen und Geduld mit uns haben? Er hat große Nationen der Vergangenheit gerichtet, die sich in diese Richtung bewegt haben. Die Kennzeichen der Menschen, die mit Gottes Gericht rechnen müssen, beschreibt Paulus in Vers 32. Sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen. Aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Der Mensch hat eine Offenbarung von Gott, aber er brüstet sich frech damit und fordert damit das Gericht Gottes gegen solche Sünden heraus. Er praktiziert sie fortwährend und bejubelt und billigt die, die ebenso handeln. Wir haben es in der zweiten Hälfte vom ersten Kapitel des Römerbriefs zu tun gehabt mit einer universalgültigen Tatsache. Der Mensch ist ein Sünder, und das hat Einfluss auf die natürliche Wesensart des Menschen. Paulus hat davon gesprochen, dass Gott das nicht einfach so hinnimmt, sondern darüber erzürnt ist. Gott hat seinen Zorn offenbar gemacht gegenüber der Sünde des Menschen. Und zugleich verharrt der Mensch in seiner Abkehr von Gott. Diese Tatsache wird uns auch noch in den folgenden Kapiteln beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel steht der erste Teil des zweiten Kapitels des Römerbriefs im Mittelpunkt. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.